Es war so, dass am Willy-Brandt-Platz in Leipzig die Demonstration Rechten kurz zum Stocken kam. Aus dieser Menge heraus wurde dann ein Böller geworfen. Dieser hat dafür gesorgt, dass alle, inklusive mir, abgelenkt waren. Diesen Ablenkungsmoment hat ein Teilnehmer aus der rechten Demo genutzt, um auf mich zuzustürmen und mit einem Tritt in die Weichteile mich anzugreifen. Ich bin dann zu Boden gegangen. Dann habe ich erstmal so circa 2 Minuten, wo ich nicht ganz weiß, was um mich rum passiert ist.
Das war gerade Christian Fink und er erinnert sich noch sehr genau an den Abend des 10. Oktober. Wie so oft in den letzten Wochen fand auch an diesem Montag eine Demonstration von AfD-PolitikerInnen, Corona-LeugnerInnen, Putin-VersteherInnen und RechtsextremistInnen in der Leipziger Innenstadt statt. Der Jugendgewerkschaftssekretär von Verdi nahm an einem Gegenprotest teil, der, wie er weiter ausführt, nur eher lückenhaft durch eine Polizeikette von den rechten Demonstrierenden getrennt wurde. Nicht nur die ihm zugefügte Gewalt erschütterte Fink, sondern eben auch die Tatsache, dass der Täter direkt nach dem Angriff wieder ganz entspannt, wie er beschreibt, zu seinen rechten KameradInnen in die Demo sich einreihen konnte.
Die rechten Aufmärsche können relativ unbehelligt ihre montäglichen Runden drehen. Die Polizei hat eigentlich wenig Blick auf die rechten GewalttäterInnen, sondern eigentlich nur den Blick Richtung Gegenprotest.
So die nüchterne Erkenntnis von Christian Fink zu einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Gemeinsam mit verschiedenen Opferberatungsstellen warnt er vor einer zunehmenden Eskalation rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, insbesondere in Ostdeutschland. Die aktuelle Situation legt einen Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 nahe, als täglich mindestens 4 bis 5 Menschen in Ostdeutschland und Berlin Opfer rechter Angriffe wurden, beziehungsweise hier in Thüringen pro Woche mindestens ein rechter Angriff auf Unterkünfte für Geflüchtete zu verzeichnen war. Franz Zobel von der Opferberatungsstelle ESRA erklärt hierzu:
Beispielhaft stehen dafür die uns innerhalb der letzten 2 Wochen bekannt gewordenen mindestens 5 Brandanschläge bzw. Angriffe mit gefährlicher Pyrotechnik auf Sammelunterkünfte für Geflüchtete. Diese gab es vor allem in Ostdeutschland und insbesondere in Sachsen. Das passt in ein Bild, in dem nach den Jahresstatistiken von uns als Opferberatungsstellen die Gefahr in Ostdeutschland 3-mal so groß ist, Opfer eines rechten, rassistischen oder antisemitischen Angriffs zu werden. Hinzu kommen dann noch Fälle in Thüringen, in denen ein Brand nahe einer Unterkunft für Geflüchtete am 10. Oktober in Apolda, in der zu diesem Zeitpunkt 147 Menschen untergebracht waren, zu einer massiven Explosion hätten führen können, weil am Brandort eine Gasflasche aufgedreht war. Dann auch der Fund von 2 Sprengsätzen an einem Bahnsteig in Straußfurt im Landkreis Sömmerda am 9. Oktober, von denen einer explosionsfähig war und einer in ein Hakenkreuztuch gewickelt war. Und ein rassistisch und explizit antiziganistisches Drohschreiben, welches dazu führte, dass der Eichsfelder Landrat den Mietvertrag für eine Turnhalle gekündigt hat.
So Franz Zobel von der Opferberatungsstelle ESRA. Der besorgniserregende Anstieg von rassistischer Gewalt, von Anschlägen und Angriffen gehe einher mit einer extrem rechten Mobilisierung und Hetze, wie Zobel weiter ausführt.
Wie sich bei einer Demonstration am 3. Oktober in Gera gezeigt hat, bei der die Zahl der Teilnehmenden bei mindestens 8.000 lag, ein gefährlicher, aggressiver, rechter Zusammenschluss von rechter, konservativer, bürgerlicher Mitte bis zu extrem rechten AkteurInnen wie Freien Thüringern, Reichsbürgern und AfD entstanden ist. Dafür stehen zum Beispiel die Teilnahme von mittelständischen UnternehmerInnen aus Thüringen oder von dem CDU-Politiker und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Albert Weiler bei der Demonstration in Gera. Hinzu kommen, dass sich für Thüringen sagen lässt, dass es bei den aktuellen extrem rechten Mobilisierungen eine neue Qualität gibt, da es im Gegensatz zu 2015, 2016 und den Querdenken-Spaziergängen der letzten Jahre einen Schulterschluss verschiedener rechtsextremer Akteuren in Form einer gemeinsamen Strategie gegeben hat, die Ausdruck in den von den rechtsextremen Freien Thüringern formulierten 5 Säulen des Widerstands gefunden hat, die stark an das 4-Säulen-Konzept der NPD aus den 90er Jahren erinnern und in der die AfD durch eine eigene Säule zentraler Bestandteil ist.
Die aktuelle Lage sei sehr fragil, denn die Pandemie, die dauert nun schon über 2 Jahre an und hat tiefe gesellschaftliche, soziale und psychologische Spuren hinterlassen, wie die Sozialpsychologin Pia Lamberti erklärt.
Und in dieser Phase sind demokratische Leerstellen entstanden, die Rechtsextreme immer wieder auch für sich nutzen. Wir sehen viel Gewalt in der Gesellschaft, wir sehen eine gewisse Verrohung in der Gesellschaft als ja, Begleiterscheinung der Pandemie. Auch dieses Jahr gibt es noch viele Angriffe auf Menschen im Gesundheitswesen. Auch die Proteste waren nie weg. Gerade in Ostdeutschland sieht man eine Kontinuität der sogenannten Spaziergänge, die ja nun seit einem Jahr stattfinden, die oft nicht weniger geworden sind. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man hinschaut, und die einen Ort von Aggression ganz oft darstellen, die Angsträume schüren. Es wird Gewalt verübt gegen die Presse. Wer selber vor Ort berichtet, hat das vielleicht selber schon erleben müssen. Aber auch politisch Engagierte erleben diese Aggressionen, diese Gewalt immer wieder. Und man sieht eben, dass gerade auch zum Beispiel im letzten Jahr im Kontext von Hinweisen auf die Maskenpflicht es immer wieder auch zu einer Verschränkung kam von Rassismus, von Homofeindlichkeit. Also auch da gibt es eine Interaktion. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges hat man da nochmal eine gewisse Verschiebung erlebt. Man hat hohe ökonomische Sorgen in der Bevölkerung, die versucht werden, auch von Rechtsextremen zu nutzen, die ja Krisen für sich nicht nur nutzen wollen, sondern auch einfach nochmal verschärfen in der Wahrnehmung, und die sich vor großen Mobilisierungserfolgen sahen, die wir ja auch tatsächlich leider gerade im Osten Deutschlands im Moment auf der Straße immer wieder sehen. Und auf all das, und das finde ich auch nochmal wichtig, kommt eine verstärkte Aktivität seitens Russlands in Bezug auf Desinformationskampagnen. Das heißt, man hat eben diese russische Desinformation, die mit Rechtsextremismus in Deutschland interagiert und sich dadurch einfach nochmal verschärfen kann und größeren Resonanzraum erlangen kann.
Gerade deswegen bräuchte es jetzt kluge politische Antworten auf die sozialen Fragen, aber auch eine klare Abgrenzung nach rechts. Und vor dieser Aufgabe stünden eben nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern eben vor allen Dingen auch PolitikerInnen aller demokratischen Parteien, wie Pia Lamberti weiter betont.
Was wir im Moment eben beobachten, ist, dass Geflüchtete wieder vermehrt im Fokus von Hetze, von Rassismus, von Gewalt stehen. Dass wir zum einen Hetze aus der extremen Rechten haben, inklusive des parlamentarischen Arms der AfD, das oft auch russische Propaganda trifft, die sich gegen Geflüchtete richtet. Auch Bedrohungen gegen pro-ukrainische Aktivistinnen mit Hintergrund Russland. Aber das Ganze trifft eben auch zumindest regional auf eine gesamtgesellschaftliche Stimmung, in der das Ganze nochmal verschärft wird, wenn man eben auch an gewisse Aussagen über einen angeblichen Sozialtourismus denkt, muss man das in diese Zusammenstellung denken. Das verschärft sich und endet dann leider ganz oft in Gewalt.
Dem schließt sich auch Robert Kusche von der sächsischen Beratungsstelle RAA Sachsen an.
Es ist total richtig und wichtig, dass wir jetzt aktuell Stimmen hören, wo Politiker und Politikerinnen diese Angriffe mit ziemlich drastischen Worten verurteilen, so auch der Innenminister in Sachsen. Es bleibt aber ein fader Beigeschmack. Die Wochen davor war derselbe Innenminister, dieselben Landräte, dieselben Bürgermeisterin nicht müde, immer wieder zu betonen, wie überfordert die Kommunen mit den Flüchtlingen sind, dass es keine weiteren Aufnahmeprogramme geben darf, dass es mehr Geld braucht. Ja, dass sogar die Grenzen zu Polen und Tschechien kontrolliert werden müssen. Das heißt, die sprachliche Eskalation der politischen Verantwortungsträgerin trägt direkt mit dazu bei, dass sich Leute ermutigt fühlen und bereit sind, sozusagen als vermeintliche Vollstrecker eines Volkswillens auf die Straße zu gehen und dann diese Objekte auch anzuzünden beziehungsweise Menschen anzugreifen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich aus den Jahren 2015, 2016 kennen.
Auch Franz Zobel von ESRA kritisiert die flüchtlingsfeindliche, antiziganistische und das Boot ist voll Rhetorik von verschiedenen LokalpolitikerInnen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Und insbesondere in Richtung der CDU muss gesagt werden, dass diese sich entscheiden muss, ob sie weiterhin als Brandbeschleuniger wirken will oder ob sie sich in die Tradition der Politik von Walter Lübcke stellt, der sich nicht nur für Geflüchtete engagiert hat, sondern der auch klar in den Widerspruch von Pegida gegangen ist.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen von Angriffen und Bedrohungen von rechts spricht Franz Zobel gar von flächendeckenden Angstzonen in Ostdeutschland, die für alle gelten, die im rechten Weltbild als Feind markiert werden. Das kann auch Sultana Sedici von der Initiative Jugendliche ohne Grenzen bestätigen.
Verdammt sei der Tag, an dem ich hierher kam. Das sind Worte einer afghanischen Mutter, die in einem Lager in Thüringen untergebracht ist, mit der ich vorgestern erst telefoniert habe und die mir mit zitternder Stimme davon berichtet hat, wie ihr Sohn, ihr minderjähriger Sohn, bei einem Einkauf von zwei Männern bespuckt, beleidigt und sogar geschlagen wurde. Sie hat Angst, sagte sie. Angst, dass sie vielleicht in das Lager sogar einzwingen, dass sie den Sohn vielleicht draußen wieder erwischen. Und eine Mutter, die nach Deutschland kam, weil ihr Sohn Krieg und Perspektivlosigkeit ausgesetzt ist, bedauert es jetzt zutiefst, in Deutschland zu sein und macht sich Gedanken darüber, ob und inwiefern sich nach draußen trauen kann. Und es mag jetzt wirklich überaus dramatisch klingen, aber die Lage ist genauso dramatisch.
Sultana Sedici betont in diesem Zusammenhang aber auch nochmal, dass der teils unverhohlene Rassismus ihr und anderen MigrantInnen gegenüber nicht nur auf individueller, sondern eben auch auf struktureller Ebene entgegenschlägt. So verweist sie zum Beispiel auch auf das Verhalten zum Beispiel der Ausländerbehörde hier in Erfurt und auch auf Aktionen der Kampagne Wir sind Menschen, keine Akten, die sich eben gegen dieses diskriminierende Verhalten der Ausländerbehörde Erfurt richten.
Wir sehen also, dass jenseits moralischer Appelle an Menschenwürde, Gerechtigkeit und Solidarität Ungleichheit produziert und reproduziert wird, sowie ideologisch gerechtfertigt wird. Wir sehen, dass Schutzbedürftige den gesellschaftlich fest verankerten mörderischen Ideologien des Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus ausgeliefert sind. Und da müssen wir uns jetzt einmal mehr fragen, wie wir es schaffen, Schutzmaßnahmen zu errichten, wie wir es schaffen, dass Menschen sich nicht mehr vor dem Security-Personal in den Lagern fürchten müssen oder von militanten Neonazis angegriffen werden, wie wir es schaffen, eine rassismuskritische und diskriminierungssensible Gesellschaft zu schaffen.
Diese Zuspitzung der Gewalt, die Eskalation der rechten Gewalt, vor allen Dingen hier in Ostdeutschland, ist für die ExpertInnen vor allen Dingen auch im Verhalten von Polizei und Justiz begründet, beziehungsweise dieses Verhalten oder Nichtverhalten von Polizei und Justiz beschreiben sie als problematisch, denn 11 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU sei laut ESRA-Projektleiter Franz Zubel Ostdeutschland auch heute noch Resonanzboden und Ausgangspunkt für teils neue rechtsterroristische TäterInnen und auch Netzwerke.
Beispielhaft stehen dafür die niedrige Aufklärungsquote von 15% von rechten und rassistischen Brandanschlägen, wie eine Untersuchung der Kriminologin Jana Berberich von der Ruhr-Universität Bochum zeigt. Die Folge ist, dass der Großteil der rechten und rassistischen BrandstifterInnen von 2015, 2016 weiterhin straffrei auf freiem Fuß ist. Beispielhaft stehen dafür auch die überlangen Verfahrensdauern von bis zu 8 Jahren zwischen schweren rechten Gewalttaten und rechtskräftigen Urteilen, wie im sogenannten Ballstedt-Prozess, die zusätzlich zur Konsequenz haben, dass Neonazis mit Straffreiheit oder milden Strafen davonkommen. Und wo noch hinzukommt, eine Nichtanerkennung der rechten Tatmotivation. Jüngstes Beispiel ist der sogenannte Fred-Rode-Prozess, ein brutaler Angriff von organisierten Neonazis auf Journalisten, bei dem das pressefeindliche Tatmotiv nicht anerkannt wurde und einer der Täter mit 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit davongekommen ist. Die Folge ist, rechte GewalttäterInnen fühlen sich noch mehr ermutigt und Journalistinnen, engagierte Zivilgesellschaft, aber auch von Rassismus Betroffene werden eingeschüchtert.
Um dagegen vorzugehen, sehen eben die Opferberatungsstellen ganz konkrete notwendige Maßnahmen, um eben dieser Eskalation von rechter und rassistischer Gewalt entgegenzuwirken. Und diese Maßnahmen hat Robert Kuschel vom RAA Sachsen nochmal ausgeführt.
Wir sehen einerseits die Maßnahme, dass das dezentral untergebracht werden muss, Sammelunterkünfte für Geflüchtete müssen aufgelöst werden, weil das sind die Fokuspunkte. Es muss auch die Residenzpflicht endlich abgeschafft werden und die Wohnsitzauflagen für Geflüchtete aufgehoben werden, weil Leute sollten dorthin gehen, wo sie ihre Netzwerke haben, wo sie Unterschlupf und Solidarität und Unterstützung bekommen. Es müssen Aufmärsche vor den Unterkünften verboten werden, weil das sozusagen dazu beiträgt, dass diese Menschen vermehrt in den Fokus geraten. Und wir brauchen auch im aktuellen Kontext mehr denn je ein Bleiberecht für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, weil sie als Zeuginnen und Zeugen vor den Gerichtsverfahren aussagen müssen, einerseits und andererseits, weil es ein klares Symbol wäre an diejenigen, dass die Täter, die Neonazis, hier nicht gewinnen. Wir brauchen aber auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die bei den Demonstrationen mitgehen und dort die Demonstration nach Rechtsverstößen scannen und dann auch schnelle Verfahren machen und sei es einfach schnelle Geldstrafen aussprechen. Wir brauchen verbindliche und flächendeckende Schulungen für Polizeibeamtinnen, explizit nochmal zum Paragraph 5 Pressefreiheit, aber auch ganz allgemein zur Menschenrechtsbildung. Hier muss einfach viel mehr getan werden. Und wir fordern, dass es besondere Aufbauorganisationen bei den Landeskriminalämtern geben soll, damit PMK-Straftaten auch schneller ermittelt werden und entsprechend logische Schlussfolgerung auch bei der Justiz, dass diese Verfahren auch priorisiert werden müssen.